Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Eine Vergewaltigung, die gehört zu den schlimmsten Dingen, die einer Frau passieren können. In Hannover, da gibt es seit April ein Projekt an der Medizinischen Hochschule, das will solche sexuellen Übergriffe verhindern. Zielgruppe sind Männer mit sexuellen Gewaltfantasien. Professor Uwe Hartmann ist Leiter des Projekts. Was ist das Ziel?
Ja, das Hauptziel ist eigentlich, dass wir solche Straftaten verhindern wollen im Vorfeld. Weil wir wissen, dass eine ganze Menge Männer Probleme haben und gefährdet sind, solche Taten zu begehen. Und weil wir auch wissen, was für schlimme Konsequenzen das für die Opfer hat. Und wir wollen Menschen im sogenannten Dunkelfeld eben ein Angebot machen. Die können zu uns kommen und wir machen denen ein therapeutisches Angebot, wo wir hoffen, dass wir sie damit in die Lage versetzen, ihre Impulse besser zu kontrollieren und solche Straftaten damit zu vermeiden.
Über das Projekt reden wir gleich ausführlich, an wen es sich wendet zum Beispiel, wie so eine Therapie aussieht und was Anzeichen für sexuelle Gewaltfantasien sind. Außerdem in eine Stunde Liebe ein neues Liebestagebuch. Tammy hat sich bei uns gemeldet, sie ist Borderlinerin und möchte mit dem Klischee aufräumen, dass Menschen mit einer Borderline-Störung keine Beziehungen führen können. Herzlich willkommen, ich bin Till Opitz, danke für eure Neugier.
Deutschlandfunk Nova.
Sexuelle Gewaltfantasien, das ist ein gesellschaftliches Tabu, aber es gibt viele Menschen, die zumindest Gedanken an sexuelle Gewalt haben. Professor Uwe Hartmann ist Sexualtherapeut und Leiter eines neuen Präventionsprojektes an der Medizinischen Hochschule Hannover und ich habe ihn gefragt, wie viele Menschen haben denn solche Gewaltfantasien? Gibt es da Schätzungen?
Ja, es ist sehr schwer und das aus folgendem Grund. Es werden pro Jahr in Deutschland so circa 7000 Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht. Wir wissen aber, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Also mindestens 90% dieser Taten werden nicht zur Anzeige gebracht. Wenn man daraus jetzt mal versucht, eine Zahl zu konstruieren, dann wären wir also bei 70.000 bis 80.000 solchen Vergewaltigungen. Wobei wir davon ausgehen müssen, dass die potenzielle Gruppe von Menschen, die hier gefährdet sind, natürlich noch größer ist. Also ich würde mal so grob schätzen, mindestens 100.000 Männer in Deutschland, die wir hier so, wenn man so will, als Zielgruppe betrachten könnten.
Betreffen diese sexuellen Gewaltfantasien ausschließlich Männer oder gibt es auch Frauen mit diesen Fantasien?
Das ist immer eine wissenschaftlich hochinteressante Frage. In den Studien, die wir so haben, gibt es auch immer Frauen, eigentlich in allen, wenn man so will, Randgebieten auch der Sexualität. Wenn man allerdings die klinische Realität sich anschaut, also wer kommt zu uns und möchte Hilfe, dann sind es 99% Männer.
Sie haben ja schon gerade gesagt, die Zahlen, gerade auch die Dunkelziffer solcher Taten, die sind wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Warum gibt es jetzt mit Ihrem Ansatz in Hannover eigentlich zum ersten Mal Hilfe oder einen Präventionsansatz, der konkret ist?
Also Hilfemöglichkeiten gibt es natürlich schon. Es gibt sogenannte, zum Beispiel bei uns in Niedersachsen, hier sogenannte Täterberatungsstellen. Die richten sich aber überwiegend auf dieses ja auch sehr große und wichtige Thema der häuslichen Gewalt. Nicht speziell auf das, was wir mit diesem Projekt eigentlich so auf dem Schirm haben, wenn man so sagen will. Es gibt natürlich theoretisch auch die Möglichkeit für die Menschen, sich an einen niedergelassenen Psychotherapeuten zu wenden. Wir wissen aber, dass das außerordentlich wenige tun und die niedergelassenen Psychotherapeuten auch große Berührungsängste gegenüber diesen Menschen haben und sich in der Regel auch überfordert fühlen. Deshalb haben wir uns gesagt, wir versuchen mal so einen neuen Ansatz, einen präventiven Ansatz, der sich eben speziell auf das sogenannte Dunkelfeld bezieht.
Wie sieht jetzt dieser Ansatz aus? Wie wollen Sie sozusagen auf diese potenzielle Tätergruppe zugehen?
Wir haben ja die Erfahrung von dem Präventionsprojekt Pädophilie kein Täter werden, was wir in Hannover auch seit 5 Jahren sehr erfolgreich machen. Deshalb wissen wir, wir können diese Menschen erreichen, auch im Dunkelfeld, also wenn sie noch nicht auffällig geworden sind. Wir brauchen dazu aber eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit. Das Vorhandensein dieses Projekts müssen wir gut kommunizieren, müssen wir immer wieder kommunizieren, auch mit geeigneten Möglichkeiten. Und wir müssen, und das ist auch eine Erfahrung aus dem anderen Projekt, diesen Menschen ein sehr niederschwelliges Angebot machen, bis hin zur völligen Anonymität.
Das heißt ganz konkret, wie wird das funktionieren? Wird es eine Klinik geben mit einem versteckt liegenden Eingang und da kann man dann hingehen, ganz konkret gesehen?
Nein, es ist bei uns in der medizinischen Hochschule vollkommen integriert. Im Bereich der psychiatrischen Klinik ist das, aber es sind in der Tat so Räume, die so ein bisschen abseits liegen, aber das ist eher Zufall. Das heißt, wir haben eine Telefonhotline, die an 3 Tagen der Woche geschaltet ist. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, per E-Mail sich zu melden, was auch viele Menschen machen. Und ja, dann gibt es erstmal ein Gespräch. Und da checken wir erstmal so ganz grob ab, ist das ein Mensch, der überhaupt in dieses Projekt passen würde? Wenn das der Fall ist, dann laden wir ihn ein zu einem sehr ausführlichen ersten Kennenlernen und einem diagnostischen Programm am Anfang.
Uwe Hartmann vom Projekt zur Prävention sexueller Gewalt an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Vergewaltigung verhindern. Das ist das Ziel eines Projekts in Hannover. Den Leiter Uwe Hartmann habe ich gefragt, welche Gewaltfantasien, Prägungen die Patienten denn in der Regel haben.
Ja, das ist auch typisch und möglicherweise natürlich auch schwierig für uns in diesem Projekt. Eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Mal sind das tatsächlich sehr sadistische Gewaltfantasien. Mal ist es mehr so eine ständige Beschäftigung mit diesem Thema Sexualität. Mal ist es aber auch mehr so Wut, Rache, Ärger gegenüber Frauen, so ein sehr uneinheitliches Gebräu. Und wir werden in diesem Projekt sehen, wahrscheinlich erst wirklich durch die Erfahrung, die wir machen, was sind das nun genau für Männer, die zu uns kommen? Wie ticken die sozusagen?
Im Kontext jetzt auch der Vorstellung des Projekts auf einer Pressekonferenz, da war von 3 sozusagen Tätergruppen oder potenziellen Tätergruppen, man muss ja dazu sagen, das Projekt dient der Prävention, die Rede, da war von dissozialen Menschen die Rede, Hass auf Frauen als ein Motiv und sexuell sadistischen Fantasien. Wie kann man die 3 auseinanderklamüsern?
Also da werden so 3 große Gruppen von Menschen unterschieden. Die einen, da sagt man, die sind so primär Wut oder Rache motiviert. Und da gibt es wieder 2 Untertypen. Es gibt so einen Typ, ich würde mal so salopp sagen, der hasst eigentlich die ganze Welt. Also der ist eigentlich auf alles sauer, mit einem relativ hohen Aggressionspotenzial, fühlt sich zurückgesetzt, ungerecht behandelt und so weiter. Das ist potenziell ein ziemlich gefährlicher Typ. Und dann haben wir noch so einen Tätertyp, da richtet sich das doch ganz speziell auf Frauen. Also vielleicht mal gekränkt worden, fühlt sich nicht gewertschätzt von Frauen, hat vielleicht nicht richtig Schlag bei Frauen. Da ist das Aggressionspotenzial ein bisschen niedriger. Es gibt einen zweiten großen Menschentyp, muss man ja hier sagen, den haben die Kollegen den opportunistischen Typ genannt. Der ist eigentlich gewohnt, immer das zu kriegen, was er will und nimmt sich aber auch das, was er will. Der hat oft so eine schlechte Impulskontrolle, auch mal so kleine Gewaltdurchbrüche und das ist ein relativ breiter und großer Anteil an den Menschen, über die wir jetzt gerade sprechen. Und der dritte und letzte, das sind dann eigentlich die Männer, bei denen es tatsächlich primär um das Thema Sexualität geht.
Und der Ansatz jetzt in Hannover ist tatsächlich primär zu schauen auf Menschen, wo eben Gewaltfantasie auch eine sexuelle Komponente hat?
Ja, wobei wir uns sicherlich mit allen diesen 3 Typen auseinandersetzen müssen. Denn im Endeffekt die Tat, beziehungsweise auch das, was die Opfer ja in dieser schlimmen Weise betrifft, ist ja dann immer das Gleiche. Die Endstrecke ist das Gleiche, Motive und Hintergründe sind unterschiedlich. Also das heißt, wir werden sicher nicht die Männer wegschicken, die zu diesen beiden, wenn wir so wollen, nicht sexuellen Gruppen gehören.
Aber es geht darum, Menschen zu erreichen, die solche Fantasien haben, die vielleicht auch selber schon in der Lage sind zu merken, boah, da brodelt was in mir, aber die noch nie täter- und übergriffig waren. Ist das richtig?
Genau. Beziehungsweise die vielleicht tatsächlich schon mal über bestimmte Grenzen gegangen sind, aber nie bisher mit der Polizei oder mit der Justiz in Konflikt gekommen sind. Das einzige Ausschlusskriterium, was wir haben, es darf kein laufendes Ermittlungs- oder Strafverfahren geben.
Sie haben das schon angesprochen, über die Charité gibt es das jetzt auch bei Ihnen in Hannover, in vielen deutschen Städten dieses Projekt kein Täter werden, wo es darum geht, eben Übergriffe von pädophil veranlagten Menschen zu verhindern. Sie haben es schon mehrfach erwähnt. Was haben Sie von diesem Projekt lernen können oder übernehmen können?
Naja, das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Erfahrungsgrundstock für uns. Vielleicht die wichtigste Erkenntnis, man kann solche Menschen erreichen mit geeigneten Methoden und mit guten Angeboten. Wir wissen auch, dass wir dieses eben sehr niederschwellige Angebot machen müssen. Anonymität, vollkommene Schweigepflicht. Und wir wissen natürlich auch, wie wir therapeutisch uns diesem Feld annähern müssen. Und das wird so eine Mischung aus, wir nennen das Psychoedukation. Das heißt, das ist so ein bisschen mehr Wissensvermittlung, Kenntnisvermittlung. und dann eine sehr individualisierte Psychotherapie. Also das Projekt wird geleitet von mir. Ich bin von Hause aus Psychologe, Sexualtherapeut, Sexualwissenschaftler, zusammen mit einem medizinischen Kollegen, dem Professor Tilman Krüger, Neurobiologe, Forscher, Neurologe. Und es gibt zwei Kollegen, die eigentliche therapeutische Arbeit dann auch machen werden. Das sind beides Psychologen. Und wir haben begonnen, uns weit zu vernetzen mit Menschen, die auf diesem Gebiet einfach schon viel mehr Erfahrung haben als wir. Mit Leuten aus dem Maßregelvollzug, mit niedergelassenen Kollegen, die auf diesem Gebiet viel tun, mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut. Also wir wollen versuchen, da so ein kleines Netzwerk aufzubauen, weil wir Erfahrungen brauchen und weil die vielleicht auch von unseren Erfahrungen profitieren können.
Ärzte und Psychologen sind am neuen Projekt in Hannover beteiligt. Und wie so eine Therapie konkret aussieht, darüber reden wir später nach dem Liebestagebuch.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
So, thematischer Break. Jetzt geht's um was ganz anderes, um das Liebestagebuch. Ihr wisst schon, die Rubrik, wo uns Leute von ihrem Liebes- und Sexleben erzählen. Tammy ist neu, erzählt ab sofort von ihrem Liebes- und Sexleben. Wie es dazu gekommen ist, das sagt sie euch selbst.
Ich bin Tammy, ich bin 24 Jahre alt und bin seit letztem Jahr Oktober verheiratet mit meinem jetzt Mann, mit dem ich vor der Hochzeit 7 Jahre zusammen war. Ich habe in den letzten Monaten das Liebestagebuch bzw. die ganze Sendung Eine Stunde Liebe immer fleißig verfolgt und fand es immer ganz spannend und interessant. Und vor 3 Wochen kam eben eine Folge, die mich besonders angesprochen hat. Das war die Folge über das Thema Borderline, wo ein Mann berichtet hat, wie es ist mit einer oder wie es war mit einer Borderliner. Eine Beziehung zu führen, die ja am Ende dann kläglich gescheitert ist. Und dann kam auch noch passenderweise der Aufruf, dass neue Leute fürs Liebestagebuch gesucht werden. Und das war dann so mein Stichpunkt, denn auch ich habe schon vor 8 Jahren die Diagnose Borderline bekommen. Wollte eben auch einfach mal so ein bisschen das Gegenteil beweisen. Also es wird ja oft so dargestellt, Frauen sind es ja meistens mit Borderline, sind nicht in der Lage, irgendwie eine normale Beziehung zu führen. Mein Mann und ich, wir sind das Gegenteil, weil bei uns klappt das ganz gut. So im Alltag ist das Borderline eigentlich gar nicht so ein großes Thema für mich. Ich bin gut therapiert und habe da im Alltag eigentlich seltener Probleme. Gerade aber beim Liebesleben ist es schon so, dass es zum Beispiel durch meine Medikamente beeinflusst wird und dass ich halt diesen komplett freien Kopf einfach brauche, um mit meinem Freund Sex zu haben, weil es einfach sonst nicht funktioniert. Letzte Woche war aber ein ganz besonderes Erlebnis, wo es irgendwie auch mal anders geklappt hat. Ich war eine Woche beruflich unterwegs und habe da halt jeden Tag eigentlich mit meinem Mann immer SMS geschrieben und telefoniert und irgendwie Bilder geschickt. Irgendwie war es in dieser Zeit ganz besonders intensiv, dieses Vermissen und gerade so in großen Hotelbetten liegen, ganz alleine und einfach nur wünschen, dass man eben nicht alleine wäre, sondern dass er mit dabei wäre. Als ich dann wieder zurückgekommen bin, ich habe mich so gefreut. Das war wie zu Anfang der Beziehung, wenn man irgendwie so eigentlich die ganze Zeit permanent aufeinander gesessen ist. Wir sind übereinander hergefallen und haben gleich geknutscht und waren so fröhlich. Hatten dann auch Sex und das war in dem Moment einfach so, ich konnte komplett abschalten, obwohl ich im Hinterkopf eigentlich noch ganz viele andere Gedanken hatte. Wir sind dann ein bisschen in der Wohnung umhergewandert, weil unser Bett irgendwie nicht mehr so das stabilste ist und wir dann irgendwie auch Angst hatten, dass es irgendwie während dem Sex dann einkrachen könnte. Sind dann ins Wohnzimmer und haben es uns dann auf der Couch gemütlich gemacht. Das war einfach so ein ganz intimer Moment, den wir da zusammen hatten. Haben aber dann natürlich auch in dem Moment nochmal resümiert, dass unser Bett vielleicht einfach jetzt weichen muss, nachdem es schon mehrmals eingebrochen ist, was wir jetzt auch gemacht haben und warten jetzt sehnsüchtig darauf, dass die Spedition anruft, um zu sagen, dass es bald kommt und hoffen natürlich, dass es dann ein bisschen stabiler ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Zurück zum Thema. Vergewaltigungen haben immer eine Vorgeschichte in der Seele und in der Sexualität der Täter. Ein neues Präventionsprojekt will potenzielle sexuelle Gewalttäter therapieren, eben bevor es zu einer Tat kommt. Uwe Hartmann leitet das Projekt. Wie sieht denn so eine Therapie oder Edukation für die Patienten aus? Lernen die bei Ihnen Selbstkontrolle?
Selbstkontrolle ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir wissen, dass viele dieser Menschen große Probleme haben, ihre Impulse zu kontrollieren, ihre Gefühle zu regulieren, gerade auch was das Thema Sexualität angeht. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Ich würde noch ein zweites definieren, ganz grob Prosozialität fördern. Das heißt, es gibt oft soziale Defizite, diese Menschen haben keinen Freundeskreis, sind nicht gut integriert, sind eher Außenseiter, da müssen wir was machen. Dann geht es oft darum, dass wir spezielle Kompetenzen im Umgang mit Frauen aufbauen oder weiter ausbauen. Es gibt im Englischen so einen schönen Begriff, der heißt Dating Disorder. Das heißt, diese Menschen, diese Männer haben große Probleme, auf Frauen zuzugehen. Da werden wir sicher dran arbeiten und natürlich genau wie auch in dem Pädophilie-Projekt an kognitiven Verzerrungen, an Mythen, die wir korrigieren müssen. Also das ist ein ziemlich breites Portfolio, was wir da anpacken.
Wenn ich als Partnerin jetzt mal angenommen sehe bei meinem Partner, da gibt es auf einmal beim Sex zum Beispiel eine krasse Seite oder da gibt es so ein Umschlagen oder so, kann ich mich auch sozusagen an Sie wenden?
Ja, selbstverständlich. Und das ist natürlich eine heikle, aber wichtige Sache, die Sie gerade angesprochen haben. Woran merkt man das vielleicht auch, wenn man mit so einem Menschen zusammen ist? Denn ich würde mal sagen, so ein Schuss Aggression oder auch mal, sagen wir mal, eine etwas wildere sexuelle Aktion, die gehört ja durchaus dazu. Und es gibt einen amerikanischen Kollegen, der hat sogar gesagt, der sprach von einem Whisper of Hostility, also so von einem Schuss Feindseligkeit sogar, wie das Salz in der Suppe der Sexualität. Aber es ist eben nur das Salz und nicht die ganze Suppe. Ich denke, man merkt sehr gut, wenn man aus so einem spielerischen Miteinander, wenn da plötzlich was anderes wird, wenn der Partner da irgendwie über Grenzen geht, die man vielleicht gar nicht so vereinbart hat, aber die doch irgendwie so zwischen den Zeilen da sind.
Das heißt, auch jemand nicht stoppt, vielleicht da, wo man merkt, jetzt ist mir zu wild.
Richtig. Ich glaube, dafür haben Menschen ein sehr feines Gespür und das sollte man dann auch ernst nehmen und zumindest mal ansprechen. Also keine Scheu haben, nutzen Sie auch als Partnerin diese Möglichkeit, sich bei uns zu melden. Eine Beratung kriegen Sie von uns auf jeden Fall und die ist ja auch schon manchmal ganz wertvoll.
Grundsätzlich ist es so, dass sexuelle Orientierung, Veranlagung, zum Beispiel ob ich auf Männer, ob ich auf Frauen stehe, das ist ja kaum veränderbar. Wie ist das jetzt bei solchen Veranlagungen, wenn ich sozusagen sexuelle Gewaltfantasien habe, ist das therapeutisch überhaupt therapierbar, kontrollierbar, in Teilen vielleicht therapierbar?
Also die gute Botschaft jetzt auch in diesem Projekt ist, dass wir es nicht mit so einem festgefügten Block zu tun haben, wie die Dinge, die Sie gerade ansprachen. Also sexuelle Orientierung bedeutet ja Männer, Frauen oder was auch immer dazwischen. Und was wir sexuelle Präferenz nennen, das ist so unser Skript, was angeht zum Beispiel Körperschema, kindlich, erwachsen und so weiter. Da wissen wir, das ist relativ festgefügt. Wir streiten uns als Wissenschaftler darüber, ob das vollkommen festgefügt ist oder ob man was tun kann. Über das, was wir hier reden, also dieses Thema Gewalt, Gewaltfantasien, da haben wir mehr Veränderungsmöglichkeiten. Wir wissen auch, dass das nicht so kontinuierlich im Leben der Menschen auftaucht wie eben diese anderen Themen, sondern zum Beispiel in zugespitzten Situationen auch mal auftaucht, dann verschwindet das mal wieder, dann taucht das mal wieder auf. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, gesunde Anteile der Sexualität zu stärken. Während wir ja bei den Menschen mit diesen pädophilen Ausrichtungen diese ja schon harte Botschaft aussenden müssen, du darfst das nie ausleben.
Weiß man denn irgendwo, ich weiß, dass es noch wenig Forschung gibt in all diesen Bereichen, aber weiß man oder hat man schon erste Ideen, wie so eine Prägung zustande kommt? Ist das sozusagen eine genetische Prädisposition oder geht es da tatsächlich um Erlebtes, um Erziehung, dass man eben Gewaltfantasien hat?
Ja, Genetik ist ein spannendes Thema. Die gibt uns wahrscheinlich aber vor allem so mit, wie wir so impulskontrollmäßig drauf sind, so gefühlskontrollregulationsmäßig. Und dann haben wir aber wirklich eine dichte Wechselwirkung von biografischen Faktoren und möglicherweise auch neurobiologischen Faktoren. Das ist ja ein ganz spannendes Feld, was vor allem mein Kollege, der Tilman Krüger, in seinen Forschungen sich ja auf den Plan geschrieben hat, auch mit diesen Bildgebungsmethoden mal zu gucken, wo tickt da im Gehirn vielleicht was anders. Und wo kann man auch Ansätze fahren, das vielleicht wieder ein bisschen zu verändern? Also ich glaube, von daher wird das Projekt, über das wir hier sprechen, auch ein spannendes Forschungsprojekt.
Uwe Hartmann von der Medizinischen Hochschule Hannover in eine Stunde Liebe in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova.
Vergewaltigungen verhindern, das ist das Ziel eines neuen Projekts an der Medizinischen Hochschule in Hannover. In der neurologischen Forschung, da gibt es seit einiger Zeit Anzeichen dafür, wenn man zum Beispiel in die Hirne guckt mit CT, dass Sexualstraftäter möglicherweise weniger oder kaum Empathie empfinden können, die entsprechenden Hirnareale weniger durchblutet sind. Ich habe den Leiter des Präventionsprojekts in Hannover gefragt, Uwe Hartmann, ob potenzielle Sexualstraftäter tatsächlich weniger Empathie empfinden?
Das ist ja so ein klassisches Merkmal auch dieser Dissozialität oder Antisozialität, dass es hier so Empathieprobleme gibt. Das heißt, diese Menschen können sich schwer einfühlen, zum Beispiel in das Leid, was ein anderer erlebt, was ansonsten für uns Menschen sehr gut und sehr leicht möglich ist. Und man kann auch im Gehirn sehen, dass bei uns das Gleiche flackert, wie wenn sich jemand gerade mit einem Messer geschnitten hat, dann empfinden wir den Schmerz praktisch fast genauso. Daran kann man arbeiten. Und das ist ein wichtiger Punkt eben bei diesen Menschen, die mehr so in diesem dissozialen Bereich unterwegs sind. Während es aber viele andere gibt, die da eigentlich keine Defizite haben.
Kann es aber auch sein, dass neben psychotherapeutischen Angeboten, neben Edukationsangeboten, Selbstkontrolle, dass es auch medikamentöse Unterstützung gibt?
Das werden wir ganz sicher anbieten, genauso wie in dem Pädophilie-Projekt. Allein schon zum Selbstschutz bestimmter Menschen, bestimmter Patienten, aber auch natürlich zum Fremdschutz, zum Opferschutz. Es gibt immer Patienten, die in gewissen Lebensphasen uns sagen, wir haben große Sorge, wir trotz aller Bemühungen psychotherapeutischer Art, wir können das im Moment nicht richtig kontrollieren. Wir sind so gefangen in diesen Fantasien, dass die Gefahr, dass es bei dem richtigen Moment sozusagen oder im falschen vielmehr tatsächlich zu Übergriffen oder anderen Dingen kommt, zu groß ist und dann setzen wir Medikamente ein, genau.
Wie muss man sich als Laie diese Wirkung dieser Medikamente vorstellen? Reduzieren die diese Gewaltfantasien? Reduzieren die das sexuelle Bedürfnis sozusagen?
Naja, es gibt so verschiedene Gruppen von Medikamenten. In weniger gefährlichen Fällen fangen wir mit so Serotonin-Wiederaufnahmehämmern an, also klassische Antidepressiva eigentlich. Die führen dazu, dass das Serotonin im Gehirn erhöht wird. Und das Serotonin hat eher so eine dämpfende Wirkung auch auf das Sexualsystem. Das heißt, die Patienten berichten uns dann, so die Spitzen sind so ein bisschen gekappt. Meine Fantasien, die bedrängen mich nicht mehr so wie vorher. Die stärkste Waffe, wenn man so will, das sind dann aber die Antiandrogene. Das heißt Mittel, die am Testosteron ansetzen, entweder die Rezeptoren blockieren oder die Bildung des Testosterons hemmen. Das ist, als würde man so ein bisschen den Stecker erstmal einfach rausziehen. Man ändert aber im Grunde an der Psychodynamik damit natürlich noch nichts. Aber man nimmt erstmal so ein bisschen die Power raus.
Das heißt, das ist sozusagen erste Hilfe für so Situationen, wo sie sehr unter Druck stehen, diese Menschen, aber kann dann langfristig auch mit einer Psychotherapie antworten.
Ja, genau. Also immer, es wird eigentlich bei uns immer kombiniert. Also wir lassen keine Patienten jetzt nur auf diesen Medikamenten sitzen, sondern die sind dann so eine Nothilfe und Begleitung. Manchmal braucht es das ein bisschen länger, manchmal reicht es auch kurzfristig.
Jetzt gibt es sicherlich nicht nur Verständnis dafür, dass Sie sozusagen Sexualstraftätern, potenziellen Sexualstraftätern helfen wollen, auch wenn der Ansatz ja klar präventiv ist. Bekommen Sie auch Ablehnung, böse E-Mails?
Bislang eigentlich erstaunlich wenig. Es hat vor 2 Jahren schon mal im Vorfeld dieses Projekts, als wir so die ersten Konzepte entwickelt haben, auch relativ viele Pressemeldungen dazu gegeben. Und ich war persönlich wirklich sehr erstaunt, wie positiv doch die überwiegend waren. Wir wissen ja aus der Anfangszeit des Pädophilie-Projekts sehr viel Gegenwind, sehr viel Kritik auch an diesem Projekt. Das hat, glaube ich, jetzt ein bisschen an Schärfe verloren. Und wir sind auch sehr froh, dass wir zum Beispiel auf der Pressekonferenz einen Vertreter des Weißen Rings hatten, also eines der bekanntesten Opferverbände, der sich da wirklich zu uns gesetzt hat und hat gesagt, er findet das gut, es ist eine gute Ergänzung. Und die so ein Präventionsprogramm ist einfach der beste Opferschutz, den es gibt.
Wie wird das Ganze wissenschaftlich begleitet? Also was wird sozusagen geguckt auf der Metaebene, was Sie da rausziehen an Informationen?
Also wir haben genau auch wieder wie dem Parallelprojekt ein breites Evaluationsprogramm. Das heißt, wir werden genau untersuchen, erstmal natürlich, was sind das für Menschen, die da zu uns kommen. Und wir werden auch die Verläufe uns genau angucken mit verschiedenen Instrumenten. Und wir werden auch alles auf freiwilliger Basis selbstverständlich unsere Patienten fragen, sind sie bereit mitzumachen, zum Beispiel noch in verschiedenen Forschungsprogrammen, sind sie bereit, sich mal in so einen Scanner zu legen, um bestimmte Dinge eben mit uns anzuschauen. Und daraus werden wir dann Schlüsse ziehen, ob dieses Projekt tatsächlich auch den Erfolg hat und die Berechtigung, von der wir zwar überzeugt sind, aber das müssen wir überprüfen als Wissenschaftler.
Professor Uwe Hartmann ist Psychologe und Therapeut an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er leitet das Projekt zur Prävention sexueller Gewalt dort. Mehr Infos und auch Kontaktdaten, die haben wir euch verlinkt auf deutschlandfunknova.de. Einfach unter eine Stunde Liebe gucken. Das war's auch schon. Ich danke für euer Interesse.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.